Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Till another year. Well, what is this that I can't see with thy cold hands taking hold of me? Well, I am death, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death, someone would pray, could you wait to call me another day? The children prayed, the preacher preached, time and mercy is out of your reach. I'll fix your feet till you can't walk, I'll lock your jaw till you can't talk. I'll close your eyes so you can't see this very hour come and go with me. Death, I come to take the soul, leave the body and leave it cold. To drop the flesh off of the frame, the earth and worm both have a claim. Oh, death, oh, death, won't you spare me over till another year? My mother came to my bed, placed a cold towel upon my head. My head is warm, my feet are cold, death is a-moving upon my soul. Oh, death, how you treating me? You close my eyes so I can't see. Well, you're hurting my body, you make me cold, you run my life right out of my soul. Oh, death, please consider my age, please don't take me at this stage. My wealth is all at your command, if you will move your icy hands. Oh, the young, the rich or poor, all alike me, you know. No wealth, no land, no silver, no gold, nothing satisfies me but your soul. Oh, death. Oh, damn, won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year?
Willkommen bei den Philosophischen Brocken. Es begrüßt Sie Katharina Latziner. Thema der heutigen Sendung, Sie haben es vielleicht schon erraten, ist der Tod. Der Bluegrass-Sänger Ralph Stanley hat für seine Interpretation von Oh Death 2002 den Grammy gewonnen. Das Klagelied aus den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, entstanden wahrscheinlich im Süden der USA, nimmt ein zentrales Thema im Umgang mit dem Tod auf. Der personifizierte Tod steht schon am Krankenbett. Er streckt die Finger nach dem Kranken aus. Er macht uns alle gleich. Ob alt, ob jung, ob arm, ob reich, alle müssen sterben. I'm death, I come to take the soul, leave the body and leave it cold. Der Sterbende versucht mit dem Tod, um ein bisschen mehr Lebenszeit zu verhandeln. Oh death, won't you spare me over till another year? Doch, ich bin der Tod, ich scheue keinen Mann, tret jeglichen an und verschone keinen, so heißt's ihm Jedermann. Wir wissen um den eigenen Tod, wissen, dass wir alle sterblich sind und sterben werden. Doch ist das wirklich so einfach? Was ist damit eigentlich gesagt? Und wovon sprechen wir, wenn wir vom Tod sprechen? Wir können Kenntnis vom Tod erlangen als Kenntnis über den Tod von anderen, niemals über den eigenen Tod oder seine begriffliche Objektivierung. Der Tod ist eine Abwesenheitserfahrung, ein Nicht-mehr-Dasein eines anderen Menschen. Tod und Sterben sind nicht eins. Der Sterbeprozess ist, ungeachtet seiner Dauer, immer noch dem Leben zuzurechnen. Er führt zwar zum Tod hin, doch wer stirbt, ist noch nicht tot. Der amerikanische Philosoph Thomas Nagel schreibt: Aber im Prinzip hätte ich ja nichts am Sterben auszusetzen, würde ihm nicht der Tod folgen. Wie ist es, sich den Tod vorzustellen? Können wir uns den Tod denken? Können wir uns als Tote denken? Was genau stellen wir uns dabei vor?
Poliert, ein Scheitel haben sie mir frisiert. Ich frage mich, wofür. Aber vielleicht stehst du gerade da oben mit ein paar Tränen. Und vielleicht sieht gerade eine kleine zu mir durch. Eine ganze Hase, bitte, bitte, los eine Fallen. Bei mir ist so kalt, mir ist so kalt. Kannst du dir erzählen, dass ein Toter um Mitternacht aus dem Grab rauskommt? Ja, das war schön, ist aber ein Schmäh. Es gibt keine Geisterstunde. Schwer das, ich hab's probiert. Kein Millimeter habe ich migriert. Was ist denn das, das komische Krabbeln bei den Zehen da vorn? Jesus Maria. Der erste Wurm. Du liegst da und kannst ihn nicht rühren. Die Würmer krallen da ins Hirn. Und sie die Nieren. Aber vielleicht stehst du grad oben mit ein paar Tränen. Und vielleicht sickert eine kleine zu mir durch. Eine ganz salzige, bitte lass eine fallen auf mein Grab. Vielleicht kennt wir mal. verjogen. Ich lieg am Rücken und stehe mit zugemachten Augen in die Finsternis. Es ist so eng und so feucht um mich herum. Ich denk an dich. Eine Hoffnung ist noch in mir. Vielleicht kann's mich exhumieren. Dann gerinnt Blier. Und kommt zu dir. Und hol dich zu mir.
Ludwig Hirsch, Ich lieg am Rücken. Die Vorstellung vom eigenen Tod und vom Todsein leidet immer unter einem Problem des Erkenntnisvermögens. Das Ich, das sich den Tod denkt, kann sich selbst nicht wegdenken. Es ist Teil jeder Vorstellung. Todsein ist kein Zustand, nichts, was der Erfahrung zugänglich wäre. Das Subjekt, das einen Zustand erleben, erleiden, empfinden könnte, ist schlicht verschwunden, nicht mehr da, nicht mehr. Den Denkfehler, sich etwas vorzustellen, das in einem nicht mehr, einem empfindungslosen Nichts angesiedelt ist, spürte im ersten Jahrhundert vor Christus der römische Dichter und Philosoph Lukrez auf. In seiner Schrift De Rerum Natura heißt es: Siehst du daher, dass ein Mensch sich entrüsten will über sich selber, modern zu müssen im Grab, wo der Leib nach dem Tode soll ruhen, oder von Flammen, ja gar von Bestien gefressen zu werden. Glaub mir, da klingt's nicht rein. Da liegt ein verborgener Stachel, noch in dem Herzen versteckt, so sehr es jener auch leugnet, selber an Fortempfindung im Todesfalle zu glauben. Denn, wie mich dünkt, erfüllte nicht recht sein Versprechen und dessen tieferen Grund. Und er kann sich nicht ganz vom Leben noch scheiden, sondern er lässt noch ein Restchen vom Ich auch jenseits bestehen, ohne es zu merken. Denn wer als Lebendiger einmal es sich vorstellt, wie im Tode den Körper die Vögel und Bestien zerfleischen, wird sich selbst bejammern. Er kann sich von jenem nicht trennen, kann sich nicht recht noch scheiden von seinem leblosen Körper, wähnet, er sei es noch selber und leiht ihm seine Empfindung. Drum entrüstet er sich, ob seines sterblichen Ursprungs, ohne zu sehen, dass beim wirklichen Tod er nicht selbst noch als Fremder dastehen werde, um lebend den eigenen Tod zu bejammern und zu bedauern, ein Raub von Flammen und Tieren zu werden. Du selbst stehst in den Gedanken an den eigenen Tod neben deinem Grab und bejammerst dich. Genau darin liegt die Krux. Denn der Tod, so das Hauptargument des Lukrez, der Tod ist das Ende jeder Existenz und jeder Empfindung. Körper und Seele, so Lukrez, vergehen gemeinsam, sind eine untrennbare Einheit. Diese Synchronizität erlaubt nur einen einzigen Schluss. Der Tod berührt uns nicht. Er berührt uns körperlich nicht, weil die Empfindung mit ihm vergeht. Und er soll uns im Leben auch nicht berühren. Lukrez entlarvt die Angst vor dem Tod als irrational. Sie entsteht nur dadurch, dass wir Erlebnisse und Ängste des Diesseits, des Lebens, in ein fälschlich angenommenes Jenseits übertragen. Es ist falsch, sich etwas vorzustellen, wovon es nichts vorzustellen gibt. Die Angst vor dem Tod hemmt uns nur, hält uns davon ab, ein erfülltes Leben zu führen. Rund 300 Jahre vor Lukrez schreibt Epikur in seinem berühmten Brief an Menoikeus: Der Tod geht uns nichts an, denn solange wir existieren, ist der Tod nicht da. Und wenn der Tod da ist, existieren wir nicht mehr.
Thank you. I take my rest among the blessed. Mother, are you waiting? Father, are you pacing? I'm coming home. I'm knocking on death's door. Will I take my rest in my Sunday best? Mother, are you anxious? Father, are you gracious? I'm coming home. I've been away too long, for so long I've been strong. I've been away too long, I know. Knocking on death's door. Will I take my rest? Have I passed the test? Mother, are you praying? Father, I am saying I'm coming
home. Epikur, Lukrez, Cicero und Seneca stehen alle in der Tradition, die Todesfurcht zu bekämpfen und als irrational auszuweisen. Doch haben sie damit recht? Ist es wirklich so irrational, sich vor dem Tod zu ängstigen? Müsste man nicht einen genauen Blick auf die Angst vor dem Tod werfen? Was ist es, was wir fürchten? Sind es die Qualen, die uns im Jenseits erwarten? Für Ernst Tugendhat kommt die antike Verwerfung der Todesangst einem sophistischen Trick gleich. Es ist ja nicht der Tod an sich, der gefürchtet wird. Es sind ganz andere Gründe, die zur Angst vor dem Tod führen. Wie kommt das? Tugendhat verweist auf den Sinn, der dem Leben verliehen werden muss. Es ist von unseren Verhaltensweisen abhängig, ob wir in der Lage sind, unserem Leben Sinn zu verleihen oder auch nicht. Misslingt dies? Kommen wir zu einer ersten Antwort auf die Frage nach dem Grund für die Todesfurcht. Das Bedauern über ein verfehltes Leben. Das, wovor sich ein Mensch fürchtet, der sein Leben verfehlt hat, ist nicht der Tod als solcher, sondern die Nähe des Todes, die ihm sämtliche Gestaltungsmöglichkeiten raubt. Tugendhat schreibt: Das Übel bestünde darin, dass ich jetzt durch den Tod die Chance, die letzte Chance verliere, meinem Leben Sinn oder mehr Sinn zu geben. Das würde erklären, warum der baldige Tod uns erschreckt, warum wir einen Aufschub wollen. Nur nicht jetzt, nur nicht in dieser Sinnlosigkeit sterben. Aber auch Menschen, die sich nicht vorwerfen müssen, ein verfehltes Leben geführt zu haben, fürchten den Tod. Tugendhats zweite Antwort bezieht sich auf die menschliche Illusion, sich selbst als Zentrum der Welt zu betrachten. Der Gedanke an den Tod, der Gedanke, dass dieses Ich nicht mehr sein könnte, ist eine existenzielle Bedrohung. Musik.
you did, lies where they said. Your mom's shouting in his brain, shouting in his brain, swimming in his head. Georgie Bird, oh Georgie Bird, oh Georgie Bird said so. Georgie Bird, he did, last word he said, never let a woman have her way. Let her have her way, she'll whoop you every day. Never let a woman have her way.
Elizabeth Cotton, Georgie Buck. Am Übergang von der Antike zum Mittelalter, das Römische Reich ist bereits brüchig geworden, steht Aurelius Augustinus. Im Jahr 380 wird das Christentum zur Staatsreligion erhoben, die heidnischen Kulte endgültig verboten. Durch die Verbreitung des Christentums kommt es auch zu einer neuen Haltung gegenüber dem Tod. Denn der Tod bringt überhaupt erst die Möglichkeit, Unsterblichkeit zu erlangen. Freilich nur jenen, die ein gottgefälliges Leben geführt haben und getauft wurden. Die Heilsnotwendigkeit der Taufe geht auf Augustinus zurück, der dem christlichen Glauben ein scharfes Profil verlieh. Dass das irdische Leben ein Jammertal ist, wusste Augustinus. Die Hoffnung liegt im Jenseits, in der Auferstehung. Er schreibt: Denn schon in seinen Anfängen bezeugt das irdische Leben, wenn es mit seinen unzähligen, schweren Übeln überhaupt noch den Namen Leben verdient, dass das gesamte Geschlecht der Sterblichen verdammt worden ist. Folgende Aufzählung des Bischofs von Hippo lassen das Leben nicht eben in einem besonders attraktiven Licht erscheinen. In seinem Hauptwerk, Der Gottesstaat, heißt es: Nagende Sorge, Beunruhigung, Trauer, Furcht, unsinnige Freude, Zwist und Streit, Krieg, Nachstellung, Zorn, Feindschaft, Falschheit, Schmeichelei, Betrug, Diebstahl, Raub, Untreue, Hochmut, Ehrgeiz, Neid, Totschlag, Verwandtenmord, Grausamkeit, Wildheit, Liederlichkeit, Schwelgerei, Frechheit, Unverschämtheit, Schamlosigkeit, Hurerei, Ehebruch, Blutschande und all die vielen widernatürlichen Unzuchtsünden bei beiden Geschlechtern, die auch nur zu nennen schandbar ist. Gottesschändung, Häresie, Gotteslästerung, Meineid, Unterdrückung von Unschuldigen, Verleumdung, Hintergehung, Rechtsverdrehung, falsches Urteil, ungerechtes Urteil, Gewalttätigkeit, Spitzbürgerei und noch gar vieles der Art, was mir nur eben nicht einfällt, aber vom irdischen Leben der Menschen unzertrennlich ist. So Augustinus. Der christliche Glaube kennt die Auferstehung des Fleisches, eine körperliche Auferstehung, in der Seele und Leib für die Ewigkeit vereinigt werden.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
Johnny Cash, Ain't No Grave. Nach dem Tod winkt die Hoffnung, aber auch eine Bedrohung. Denn er bringt eine Alternative, die da heißt, ewiges Heil oder ewige Verdammnis. Die schlechten Menschen, die Unredlichen, werden beim jüngsten Gericht von Gott verdammt, bevor sie erneut gerichtet werden. Den Guten steht ein ewiges Leben bevor und am Ende aller Zeiten die körperliche Auferstehung. Diese zweite Auferstehung, von der Augustinus spricht, ist physisch zu verstehen. Es gibt also zwei Tode und zwei Auferstehungen. Die erste ist die Auferstehung der Seelen nach dem Tod, die zweite die Auferstehung des Fleisches nach dem jüngsten Gericht. Die These von der Auferstehung des Fleisches meint Augustinus durchaus ernst. Was aber heißt es für diejenigen, die körperliche Leiden hatten im diesseitigen Leben? Müssen sie die Ewigkeit mit chronischen Schmerzen durchschreiten? Im 22. Buch seines Hauptwerkes, Der Gottesstaat, beschreibt Augustinus detailreich den verklärten Leib, der nach der Auferstehung von körperlichen Gebrechen aller Art befreit ist. Gott wird vorgestellt als der allmächtige Künstler. Augustinus schreibt: Und der allmächtige Künstler, sollte er nicht auch ähnlich verfahren können? Er sollte nicht alles Ungestalte an den menschlichen Leibern beseitigen und vernichten können, und zwar nicht bloß solches, was sich überall findet, auch die seltenen und ungeheuerlichen Missgestaltungen, die wohl in dieses unselige Leben hineinpassen, aber mit der zukünftigen Seligkeit der Heiligen unvereinbar sind, und all das so beseitigen und vernichten, dass alle Auswüchse der Leibesmasse, welche Missgestaltungen selbst auch nur natürliche hervorrufen, ohne Verringerung der Leibesmasse selbst verschwinden. Und so braucht man, um die Mageren und die Dicken nicht besorgt zu sein, sie möchten im Jenseits auch diese Leibesbeschaffenheit aufweisen, auf die sie schon hienieden gern verzichten, wenn es auf sie ankäme. Alle körperliche Schönheit beruht nämlich auf der Zusammenstimmung der Teile, verbunden mit einer angenehmen Farbe. Wo es an der Zusammenstimmung der Teile gebricht, da ist der Grund des Missfallens entweder eine Missbildung oder ein Mangel oder ein Überschuss. Demnach gibt es eine durch Unstimmigkeit der Teile hervorgerufene Verunstaltung da nicht, wo die Missbildungen beseitigt sind, der Mangel gegenüber dem Zukömmlichen ergänzt wird aus einem Stoff, um den der Schöpfer nicht verlegen ist. Und das was über das Zukömmliche hinausgeht, ohne Verringerung der Stoffmenge weggenommen wird. Und wie angenehm wird ferner die Farbe sein, wenn doch die Gerechten glänzen werden im Reiche des Vaters wie die Sonne.
Oh, that shadow.
An dieser Stelle muss leider angemerkt werden, dass Augustinus freundliches Bild der Auferstandenen eben nur diejenigen betrifft, die auch wirklich auferstehen. Für alle anderen beschreibt Augustinus, der als der große Lehrmeister der christlichen Hölle gesehen werden kann, die Orte des Jenseits und ihre ewigen Strafen, die auf die Sünder warten. Die Hölle währt unendlich, sie hält grauenvolle körperliche Qualen bereit. Ein solches Szenario, das den Tod als Übergang in Verdammnis oder Ewigkeit beschreibt, wobei der Einzelne der Gnade Gottes ausgeliefert ist, mithin wenig zur eigenen Seelenrettung beitragen kann, befördert freilich eher eine resignative Einstellung zum Leben. Zur Jahrtausendwende blieb das erwartete Weltgericht nach dem tausendjährigen Reich Christi aus. Die Aufmerksamkeit richtete sich auf die erwartbaren Strafen im Jenseits. Der französische Historiker Jacques Le Goff spricht von einer kartografischen Umgestaltung der Hölle. An ihren Rand trat der Limbus, im Volksmund auch als Abrahams Schoß bekannt, hinzu. Die Frage galt dem postmortalen Schicksal der Menschen im Jenseits, das in feiner Abstimmung mit ihren Vergehen im Diesseits stehen sollte. In den Limbus sollten die Seelen der ungetauften Kinder kommen, um dort zwar keine Qualen zu leiden, aber dennoch von endgültiger Auferstehung und der seligmachenden Schau Gottes ausgeschlossen zu werden. Für die Eltern keine besonders tröstende Vorstellung, konnten sie ihre bei der Geburt verstorbenen Babys nicht einmal in geweihter Erde bestatten. Vor allem, da in der mittelalterlichen Bestattungspraxis davon ausgegangen wurde, dass eine Grabstätte in großer Nähe zu den Gebeinen von Märtyrern auch den Weg zu Gott erleichtern würde. Je näher ein Grab an der Kirche ist, umso größer war die Hoffnung auf Auferstehung. Die besten Plätze waren demnach direkt in der Kirche nahe an Reliquien. Kriminelle, Todsünder, Selbstmörder wurden außerhalb der geweihten Erde verscharrt. Als Reaktion auf das Schicksal der ungetauften Babys im Limbus entstanden in der frühen Neuzeit Wallfahrtsorte, in denen es zu Wundertaufen kam. Frauen brachten ihre totgeborenen Babys, die nicht mehr getauft werden konnten, an diese Orte, die dann wie durch ein Wunder wieder Lebenszeichen von sich gaben, blitzschnell getauft werden konnten, ebenso rasch wieder verstarben und dann in geweihter Erde bestattet werden konnten. Ihr Seelenheil wurde auf diesem Weg gerettet.
Thank you.
Machine Head, This is the End. Die Neuzeit bringt uns unterschiedliche philosophische Zugänge zum Tod, Montaignes Bestimmung des Philosophierens als Sterben lernen. Montaigne, der seine Essays seinen Freunden widmete und der selbst zum philosophischen Freund seiner Leser und Leserinnen werden kann, legt in seinem Essay Philosophieren heißt Sterben lernen eine intensive Beschäftigung mit seinen philosophischen Vorgängern vor. Der Titel verweist auf Platon und Cicero. Und Montaigne nimmt die antike Beschäftigung mit der Todesfurcht wieder auf. Der Gedanke an den bevorstehenden Tod verleidet uns das Leben. Er quält den Menschen, alle Annehmlichkeiten werden durch ihn verdorben und fahl. Sollte man deshalb einfach nicht an den Tod denken, versuchen, ihn zu vergessen? Nein, das käme einer Selbsttäuschung gleich, denn aufgeschoben bedeutet nun mal nicht aufgehoben. Der Tod, und hier wird Montaigne ganz deutlich zum Warner der allzu Todesvergessenen, kann uns jederzeit ereilen. Wir müssen nur an Aeschylus denken, der vom Panzer einer Schildkröte tödlich getroffen wurde, die ein Adler im Flug verloren hatte. Für uns übersetzt heißt das: Verlasse dich nicht auf die statistische Lebenserwartung. Montaigne rät, sich mit dem Tod vertraut zu machen. Berauben wir ihn seiner Unheimlichkeit, pflegen wir Umgang mit ihm, gewöhnen wir uns an ihn, bedenken wir nichts so oft wie ihn, schreibt er. Der Tod soll im Leben Thema von Gesprächen und persönlicher Reflexion sein. Wir sollen uns in Gedanken an ihn üben. Für Montaigne kommt dies einer Demaskierung des Todes gleich. Entgegen der landläufigen Bedeutung besteht für ihn nicht das Schrecken ihm dahinter der Maske, sondern in der Maske selbst. Die Maske, die der Tod trägt, ist schrecklich. Sie verhindert die unverstellte Sicht auf seine wahre Natur. Das Leben der Menschen, so Montaigne, ist nämlich schon eine Bewegung auf den Tod zu. Jede Stunde, die ihr lebt, raubt ihr dem Leben. Ihr lebt auf seine Kosten, so Montaigne. Wenn der Tod als Teil unseres Lebens und als seine Bedingung verstanden wird, heißt Leben selbst schon Sterben, auf dem Weg zum Todsein.
A friend of mine, I thought I would lose my mind, but I found out with time that really I was not ready. No, no. Oh, you hector me,
decimate those dear to me. And tease me with your sweet relief. You are cruel and you are constant. When my mom was cancer sick, she fought but then succumbed to it. But you made her beg for it. Lord Jesus, please, I'm ready. Oh, death. Oh, death. Oh, death. Really, I'm not ready. No, no. Oh,
Vic Chesnutt, Flirted with You All My Life. Können wir uns in den Tod einüben, sodass er für uns keine Katastrophe, kein Übel mehr darstellt? Es war Wladimir Jankelewitsch, der diese Möglichkeit vehement verneint. Sein Hauptwerk Der Tod, das 1977 erstmal erschien und seit 2005 in deutscher Übersetzung vorliegt, ist eine groß angelegte Studie, in der sich Jankelewitsch eingehend mit den philosophischen Bestimmungen des Todes beschäftigt. Für ihn ist der Tod ein Skandal, der letztlich unbegreiflich für den menschlichen Verstand bleiben muss und der keine Tröstungen oder Beschönigungen erlaubt. Im Tod enden je alle Möglichkeiten des Individuums. In diesem Licht betrachtet erscheint die Vernichtung des Lebens mit all seinen Möglichkeiten niemals als eine natürliche Sache, sondern immer schon als gewaltsamer Vorgang. Man muss nicht ermordet werden oder einen schlimmen Unfall erleiden. Auch Krankheiten, sogenannte natürliche Todesursachen, töten in diesem Sinne gewaltsam. Jankelewitsch schreibt, der Tod vernichtet mit einem Schlag ein voll ausgebildetes und bewusstes Lebewesen, das imstande ist zu leiden, zu denken, glücklich oder unglücklich zu sein. Dies ist Mord. Wie sollte eine solch jähe Vernichtung nicht ruchlos sein? So erscheint der Tod stets als gewaltsames Ereignis, der dem Individuum zustößt, weil es nicht notwendig ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sterben oder erst danach. In der Medizin kann gezeigt werden, dass das Leben verlängert werden kann. Warum also nicht immer noch ein bisschen länger leben? Das Leben sollte eigentlich fortdauern, aber es wird durch den Tod vernichtet. Der Tod ist demnach ein banales Phänomen, da er jedes Leben beendet und dennoch ein zugleich skandalöses Ereignis, weil er es eben beendet. Gegen die antike und später Montaigne's Bestimmung vom Philosophieren als Sterben lernen, wendet sich Jankelewitsch entschieden. Anders als andere Tätigkeiten, in die man sich einüben könnte, ist das Sterben keine Betätigung, keine Arbeit, nichts, was man trainieren könnte. Er spricht von einem Vorgang, der improvisiert werden muss, da jeder nur einmal, aber dafür endgültig stirbt. Sterben ist immer zum ersten und gleichzeitig zum letzten Mal. Daher kann es keine Probedeutung des Sterbens geben, die das plötzliche, überraschende Sterben erlernen lässt. Das Individuum wird immer überrumpelt vom Tod, der stets unerwartet kommt. Es verabschiedet sich Katharina Latziner mit Warren Zevon, der todkrank mit diesem Song seinen Freunden einen letzten Gruß hinterließ. Keep me in your heart for a while.
Shadows are falling and I'm running out of breath. Keep me in your heart for a while. If I leave you, it doesn't mean I love you any less. Keep me in your heart for a while. When you get up in the morning and you see that crazy sun, keep me in your heart for a while. There's a train leaving nightly called when all is said and done. Keep me in your heart for a while. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Keep me in your heart for a while. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Keep me in your heart for a while. Sometimes when you're doing simple things around the house, maybe you'll think of me and smile. You know I'm tied to you like the buttons on your blouse. Keep me in your heart for a while. Hold me in your thoughts. Take me to your dreams. Touch me as I'm falling. Headed north to Pleasant Stream. Keep me in your heart for a while. These wheels keep turning, but they're running out of steam. Keep me in your heart for a while. Sha-la. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la. Keep me in your heart for a while.